VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Guten Tag und herzlich willkommen hier im Übersetzerzentrum auf der Leipziger Buchmesse. Alle Stühle sind besetzt, viele stehen. Das ist das zweite Jahr, dass wir ein Übersetzerzentrum auf der Buchmesse haben, hier im Zentrum International. Das ist eine Kooperation der Leipziger Buchmesse mit unserem Berufsverband der Literaturübersetzerinnen und Literaturübersetzer. Dieser Verband heißt kurz VDÜ. Wie er lang heißt, sage ich jetzt nicht, das braucht zu viel Zeit. Wir hatten vor 3 Jahren die Idee, einem lange beklagten Missstand abzuhelfen, nämlich dem, dass wir auf der Frankfurter Buchmesse als Literaturübersetzende schon seit langem präsent sind mit Programm und Informationsstand und in Leipzig das nicht der Fall war. Und es haben Leipziger Kolleginnen und Kollegen das zu ihrer Sache gemacht, haben die Buchmesse und andere Organisationen als Mithelfer gewonnen und jetzt schon im 2. Jahr dieses Zentrum organisiert. Thomas Weiler neben mir wird das Programm gleich vorstellen. Ich habe nur im Namen unseres Verbandes, dessen Vorsitzender ich die Ehre habe. Ich heiße Hinrich Schmidt-Henkel, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin von Beruf Literaturübersetzer und in meiner Freizeit mache ich ehrenamtlich diese Verbandsarbeit. Wir haben dieses Programm. Wir danken dem Exekutivkomitee aus unseren Reihen. Das sind Maria Humitsch, die dort sitzt, Roberta Gado, die vielleicht auch mal sich zeigt. Ja, sie ist im Gespräch, wie sich das gehört. Und Thomas Weiler, im letzten Jahr mitgearbeitet und auch teilweise in diesem Jahr Marianne Gareis, die auch hier ist. Wir danken den Leipziger Kolleginnen und Kollegen, die den Infostand auf der Rückseite dieser roten Wand betreuen, rund um die Uhr sozusagen, jedenfalls während der Messestunden. Und wir freuen uns über Ihre aller Interesse an unserem Übersetzerzentrum. Besuchen Sie uns im Laufe dieser Tage zu den sehr abwechslungsreichen und mit Sicherheit profunden Veranstaltungen, die es hier geben wird. Begrüßen möchte ich noch Ela Leibbrand. Sie ist die Bundesvorsitzende des Schriftstellerverbandes seit letztem Jahr, zu dem wir gehören als ein Landesverband ohne Land. Wir sind ein bundesweiter Landesverband. Das ist eine tolle Sache. Ich möchte jetzt Thomas Weiler bitten, das diesjährige Programm vorzustellen. Anschließend wird sich, wie auch letztes Jahr, die Vorstellung der diesjährigen Nominierten zum Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Übersetzung. Die beiden Moderatoren, Jurymitglieder sind schon da, Maike Albart und Burkhard Müller. Jetzt stelle ich die schon vor, das brauchst du dann gar nicht mehr zu machen. Die viele Vorzüge in sich vereinen. Nicht zuletzt den, dass sie beide Träger der Übersetzer-Barke sind. Das ist eine Auszeichnung, die unser Verband jedes Jahr einmal zur Frankfurter Buchmesse verleiht, an Personen aus dem literarischen Leben, die dessen würdig sind. Und diese beiden sind es im hohen Maße. Thomas Weiler, bitte.
Ich darf Sie auch noch mal begrüßen. Ich freue mich über die Auslastung und würde sagen, die behalten wir so bei. Sieht ganz gut aus und ich kann allen nur gratulieren, die einen Sitzplatz abbekommen haben, denn wir haben ein sehr volles Programm, das sich bestimmt lohnt. Hinrich hat gerade schon gesagt, wie es gleich weitergeht mit den Nominierten. Das ist schon eine etablierte Veranstaltung. Wir haben aber versucht, zwischen die etablierten Veranstaltungen auch einiges Neues unterzubringen und hoffen, dass das bei Ihnen Gefallen finden wird. Wir haben uns an die Maxime von Bertie Vogts gehalten, der mal so schön gesagt hat, die Breite in der Spitze ist dichter geworden. Wir haben nicht die eine Spitzenveranstaltung, sondern haben die Breite und die Dichte hoffentlich auch. Es gibt die etablierten Veranstaltungen, wie bereits erwähnt. Dazu gehört auch der gläserne Übersetzer am Sonntag, der unser Programm hier abschließen wird, mit Christel Hildebrand, die aus dem Norwegischen hier live und gläsern übersetzen wird. Dazu gehört auch das internationale Übersetzertreffen, das am LCB gerade stattgefunden hat, mit Übersetzern, die aus dem Deutschen in alle möglichen Sprachen übersetzen, das morgen hier zu Gast sein wird. zu den neuen Veranstaltungen, die nicht jedes Jahr im Programm sind, gehört diesmal eine Veranstaltung zum Übersetzen von Lyrik. Einen speziellen Schwerpunkt, den wir diesmal setzen wollen. Es gibt eine Veranstaltung gleich im Anschluss an die Vorstellung der Nominierten zu James Joyce und der Frage, wie und ob er übersetzbar ist. Also alle, die den Sitzplatz haben, nutzen Sie ihn auch weiter, es lohnt sich. Es gibt Veranstaltungen für Nachwuchsübersetzer, die wissen wollen, wie komme ich in diesen schönen Beruf rein, was erwartet mich da. Es gibt eine Veranstaltung zur Aus- und Weiterbildung von Literaturübersetzern. Wir haben also versucht, möglichst viele verschiedene Interessierte am Literaturübersetzen anzusprechen und hoffen, dass uns das gelingt. Und wir würden Sie bitten, wenn Ihnen irgendetwas gefehlt hat im Programm oder irgendetwas ganz besonders gut gefallen hat, das auch gerne an uns zurückzumelden. Sie finden einen von uns immer wieder hinter der Mauer am Infopoint, der diesmal auch mit dazugekommen ist. Auch so sind wir in die Breite gewachsen. Das Übersetzerzentrum dehnt sich aus. Es wächst sogar in die Stadt hinein. Wir haben eine Abendveranstaltung mit dabei am Freitagabend in der Universitätsbibliothek Albertina zu Norbert Rando, einem Literaturübersetzer. Und wir wollen hoffen, dass wir diese Breite, Spitze und Dichte beibehalten und in den nächsten Jahren noch ausbauen können. Herzlich willkommen im Übersetzerzentrum. Bleiben Sie hier.
Wie Tschüss und Kitsch.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute Vormittag hier auf der Leipziger Buchmesse besuchen und dass Sie dabei sind, zu dieser besonderen Veranstaltung gekommen sind, um die 5 Nominierten kennenzulernen. Alle 5 Unternehmen, deswegen fand ich es auch so schön, dass Hinrich Schmidt-Henkel gesagt hat, sie seien ein Verband ohne Land. Natürlich Explorationen unterschiedlicher Länder und unterschiedlicher Sprachen und tun genau dies, das in ihrer Physiognomie zu erforschen und im Deutschen eine Entsprechung dafür zu erfinden. Ich freue mich sehr, dass Kirsten Brandt, Brigitte Döbert, Frank Halbert und Claudia Hamm und Ursula Keller hier auf der Bühne versammelt sind und mein Kollege Burkhard Müller. Wir beide werden versuchen, unsere Gäste in ein Gespräch über die Untiefen der Arbeit mit der Sprache zu verwickeln. Und alle 5 bekommen auch schon für die Teilnahme und die Nominierung eine Urkunde von der Leipziger Buchmesse als Anerkennung und Ermutigung. Applaus dafür, dass Sie in diesem großartigen Beruf arbeiten. Und wenn ich das noch kurz einfügen darf, ich glaube, ich bin auf nichts so stolz wie auf diese Übersetzerbarke, denn ich kenne keinen Berufsstand, der so ein eindrucksvolles Ethos hat und das auch immer wieder unter Beweis stellt. Solche Ausrufe sind typisch für Übersetzer, wie Sie alle wissen. Das ist das Kennzeichen Ihrer Arbeit. Wir werden Sie alphabetisch vorstellen, mit der kleinen Freiheit, dass wir Frank Halbert und Claudia Hamm vertauscht haben. Also da nur nach der lautlichen Art und Weise der Aussprache gehen und nicht nach den Buchstaben. Und ich möchte beginnen mit Kirsten Brandt, die den Roman Juan Sales Flüchtiger Glanz ins Deutsche übersetzt haben. Frau Brandt, vorweg ein Wort zu diesem Schriftsteller. Was ist das für ein Mann?
Juan Sales, der schon 1983 gestorben ist, war vor allem Verleger. Der galt als großer katalanischer Verleger, der im Exil einen Verlag gegründet hat in Mexiko für katalanische Autoren, hat selbst einen einzigen Roman geschrieben und das ist eben Flüchtiger Glanz.
Wie sind Sie auf dieses Buch gestoßen? Es heißt ja, dass es schon ein bedeutendes Werk ist im katalanischen, in der katalanischen Literatur. Umso verblüffender eigentlich, dass es bisher nicht auf Deutsch vorlag.
Ja, das ist der große Unbekannte, der bekannte Unbekannte. Also wenn ich das erzähle in Katalonien, dass ich jetzt den Juan Sales habe übersetzen dürfen, dann sagen alle, oh, ist toll, habe ich aber nicht gelesen. Es ist ein sperriges Buch. Er ist, was ich finde, seine Qualität ausmacht, er hat stets zwischen allen Stühlen gesessen. Es ist ein Buch über den spanischen Bürgerkrieg, in dem er zwar deutlich Position bezieht, aber den Rechten war er zu links, den Linken war er zu katholisch, den Katholiken war er zu blasphemisch. Und ich glaube, dass jetzt vielleicht die Zeit gekommen ist, wo man den Wert eben dieses Buches genau deshalb erkennt.
Das heißt, es ist auch eine Umwertung des Bürgerkriegs eingetreten in Spanien und Katalonien. Also sieht man das jetzt inzwischen anders und auch mit anderen politischen Augen?
Ich glaube, man kann es differenzierter sehen. Es ist einfach genug Zeit vergangen, als ich nach Barcelona kam, um da zu leben. Mitte der 90er Jahre sprach man nicht über den spanischen Bürgerkrieg. Das war ein Thema, weil es natürlich durch die Familien auch durchging, weil die Wunden noch nicht wirklich verheilt waren, weil die berühmte Transition, diese Übergangsphase zur Demokratie, eigentlich den Deckel drauf gemacht hat, war das kein Thema. Dann kam es auf, aber dann war es natürlich sehr stark ideologisch aufgeladen. Und ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man einfach sehen kann, und das ist das, was er beschreibt, dass in diesem Krieg alle Seiten Verlierer waren.
Wie ist das mit dem Katalanischen? Ich habe beim Original gemerkt, also ich kann Spanisch etwas lesen und sehe auch dann, an welchen Stellen es Übergänge gibt. Das hat mich erstmal verblüfft, weil ich dachte, es ist ein Buch aus dem Katalanischen, aber es gibt ja durchaus auch Passagen, offenkundig, in denen Spanisch vorkommt. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären. Also wie geht er mit dem Katalanischen um und war das vielleicht auch etwas, das ihm vorgeworfen wurde? Ich habe jetzt so von außen betrachtet immer das Bild, dass man ja in Katalonien auch einen gewissen Nationalismus hat und da auf die Sprache vielleicht auch großen Wert legt und möglicherweise dieses nicht ganz puristische auch als einen Kritikpunkt genannt hat. Oder spielte das keine Rolle?
Nee, ich glaube, das spielt heute keine Rolle mehr. Das wurde ihm seinerzeit sehr vorgeworfen, weil er eben tatsächlich den Leuten aufs Maul schaut und er hat eben die Leute so sprechen lassen, wie sie gesprochen haben, nämlich nicht korrekt. Das wurde damals heftig diskutiert, war aber jetzt, glaube ich, oder ist heutzutage bei all den schwierigen sprachpolitischen Erwägungen, die es da gibt, aber das müssen und wollen und können wir hier nicht vertiefen, das war, glaube ich, kein Kriterium. Es war natürlich eine Schwierigkeit der Übersetzung, das ist ganz klar.
Und wie sind Sie damit umgegangen? Also auch mit diesen Registerwechseln, die das dann ja eigentlich häufig auch sind?
Naja, man versucht das nachzubilden. Es ist immer so, wenn man aus dem Katalanischen übersetzt, dass irgendeine Figur an irgendeiner Stelle Spanisch spricht. Und das gibt natürlich auch immer einen Grund dafür. Das ist immer eine ganz starke Markierung. Das kann man im Deutschen nicht nachmachen. Man kann aber versuchen, den Duktus, also wenn das zum Beispiel ein Militär ist, der militärisch zackig spricht und natürlich dann auf Spanisch, kann man vielleicht diesen militärischen Duktus nachempfinden. Hier sind es Leute, die ungebildet sind und deswegen einen Mix sprechen aus Spanisch und Katalanisch. Da kann man natürlich versuchen, gewisse sprachliche Brüche reinzubringen, aber es ist immer tatsächlich nur eine Annäherung, das ist ganz klar.
Hat es mit dem Bildungsstandard etwas zu tun? Sie sagten ja gerade schon, dass viele Figuren, die das auch so mischen, eher einfache Leute sind. Wie man umgeht mit diesen Sprachebenen?
Zum einen ja, zum anderen ist es natürlich immer auch eine politische Entscheidung, wer wann was mit wem spricht, das ist ganz klar. Und das ist eben in den Büchern auch, in allen Romanen, die ich bisher übersetzt habe aus dem Katalanischen, das sind sehr verschiedene Bücher zu sehr verschiedenen Themen von sehr verschiedenen Autoren, aber das ist immer ein, also wie gesagt, wer spricht Katalanisch, wer spricht Spanisch und wie korrekt spricht er, ist es natürlich auch immer politisch markiert, ganz klar.
Ein Wort zur Geschichte und zu diesen drei Helden. Es sind ja drei unterschiedliche Blickwinkel, aus denen wir auch teils dieselben Geschehnisse erleben. Was ist das für eine Geschichte und worin lag für Sie vielleicht auch während der Übersetzungsarbeit einer der Höhepunkte?
Sie haben recht, es ist aus drei verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Ich würde aber behaupten, dass es eigentlich vier Protagonisten gibt.
Das
denn
stimmt,
es gibt
ja
eine Gestalt, die selbst nicht zur Sprache kommt, aber von allen in dem Leben der anderen drei Figuren eine wichtige Rolle spielt. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Es geht um die ersten Bürgerkriegsjahre, um einen jungen Anarchisten, allerdings ein Mann aus gutbürgerlichem Hause, der auch in Auflehnung gegen seine Familie an die Front zieht nach Aragonien. Und dort an eine tote Front gerät. Das heißt, es wird nicht gekämpft. Es ist ein Buch über den Bürgerkrieg, aber es wird erstaunlich wenig gekämpft. Er erlebt dort eben die Rückständigkeit, die Verzweiflung, die Not, das Elend. Und es geht so weit, dass sich zum Beispiel auch die republikanischen und die faschistischen Soldaten gegenseitig miteinander Fußball spielen, weil sie einfach nichts zu tun haben. Das ist die Sicht auf diese Front, die eigentlich vor allem öde und schmutzig und traurig ist. Im zweiten Teil kommt seine Frau zur Sprache, die wiederum sitzen gelassen, sozusagen von ihrem Mann, der in den Krieg gezogen ist, voller Begeisterung, mit einem kleinen Kind die Bombardierung von Barcelona erlebt und dort eben das Elend und die Not. Die ist nur von Haus aus Anarchistin, kommt aus einer anarchistischen Familie und bekehrt sich dann, und das wurde ihm natürlich sehr, sehr vorgeworfen, bis vor kurzem noch, die konvertiert zum katholischen Glauben. Das ist natürlich in der gängigen Sicht, die man hat, auf den Bürgerkrieg so ein bisschen ungewöhnlich und hat viele Leute auch gestört. Die dritte Figur ist ein Priester, der dann aus dem Rückblick 20 Jahre später die Geschehnisse nochmal aus seiner Sicht zusammenfasst, sodass man ein breites Panorama hat. Die Ereignisse, wie Sie sagen, überschneiden sich teilweise, die Blickwinkel sind ganz verschieden. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch der einzige Roman über den Bürgerkrieg, außer von natürlich der Plaza del Diamant von Mercè Rodoreda, wo eine weibliche Figur auch ganz deutlich zur Sprache kommt. Dann gibt es die vierte Figur, über die alle sprechen. Das ist eine sehr mephistophelische Figur, der ständig die Fronten wechselt und sehr nihilistisch ist. Und das alles zusammen macht ein unglaublich breites Panorama. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Qualität dieses Buches.
Auch die Sprechweisen unterscheiden sich. Und etwas, das mir sehr gefallen hat, war, dass es starke Kontraste gibt. Es gibt diese fast lyrischen Naturbeschreibungen, die sehr aufgeladen sind, die auch dann etwas ganz Intensives bedeuten. Auf einmal wird das Land ganz anders erfahren und dann gibt es wieder drastischere Momente, in denen zum Beispiel die Brandschatzung beschrieben wird oder auch derbere Situationen. Das war doch sicherlich auch eine Herausforderung für Sie, da jeweils immer ein Register zu finden.
Auf jeden
und
Fall.
Und natürlich auch der Spaß, vermute ich.
Ja, auf jeden Fall. Der Spaß hat deutlich überwogen. Das kennen ja wahrscheinlich alle Kollegen, Kolleginnen. Es kommt der Moment der Verzweiflung, wo man denkt, das schaffe ich nie. Man zwingt es dann irgendwie doch. Es ist mir aber bei dem Buch, muss ich sagen, erstaunlich leicht gefallen, weil die Stimmen so deutlich sind und weil man die so, also diese Figuren sind so plastisch und so lebendig, dass ich sehr schnell das Gefühl hatte, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich muss das immer hören, wie das klingt. Ich habe da sehr schnell gehört, wie die verschiedenen Figuren sprechen. Aber es ist in der Tat ein teilweise auch sehr abrupter Wechsel zwischen sehr, sehr lyrischen Momenten, sehr poetischen Landschaftsbeschreibungen, unglaublich komischen, absurden Szenen und großer Brutalität. Und das war toll, das übersetzen zu dürfen. Hat sehr, sehr vor allem Spaß gemacht.
Und diese Stimme dringt dann auch sehr ein in das Ohr des Lesers. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Auskünfte und darf an Burkhard Müller weitergeben.
Ja, liebe Frau Döbert, Sie haben übersetzt, die Tutoren, das, ja, man weiß gar nicht, was, als was für einen Landsmann ihn bezeichnen soll, Serbe, Serbo-Kroate, Jugoslawe, das war damals ja alles noch ungeschieden, als dieses Buch entstanden ist in den 70er Jahren, die Tutoren. Es ist auch da drüben zu sehen auf dem Tisch, ein sehr beeindruckend dickes Buch. Worum geht es in diesem Opus Magnum des heute über 80-jährigen Bora Čosić?
Es geht um die Sprache. Mhm. Die eigentliche Heldin des Romans ist die Sprache. Mhm. Es geht um das Geschwätz, um das Banale, um das Gebrochene, um das Verballhornte, um das Kolportierte, um das Gereimte, um, ja, es, ja, ist, geht um die Sprache.
Aber es geht
nebenbei,
ja,
ist es eine Familiensaga. Mhm.
Ah ja, also das ist das eine, die Sprache als die wahre Heldin, aber es ist doch auch ein Roman. Sie sagen eine Familiensaga, 5 Generationen treten hier auf. Wie verhalten die sich zueinander?
Wie sich Generationen so verhalten, sie kommen nacheinander. Es fängt an mit dem Ur-Urgroßvater.
Ja.
Geht über die Urgroßmutter zur Großmutter, zur,
bis zum
Vater, zum Autor.
Bis zum Autor selber. Das heißt, es ist also doch die eigene Familie des Autors, Čosić, um die es sich handelt.
Ja.
Das heißt, er hat hier ganz bewusst in seiner eigenen Familiengeschichte gegraben.
Was Wahrheit und was Dichtung ist, wer weiß es schon.
Ja. Aber die Figuren sind jedenfalls noch erkennbar. Ich stelle mir vor, es wird immer schwieriger, sich diese Figuren zu imaginieren, je weiter zurück es in der Zeit geht. Also das Buch geht ja los mit dem Popen Theodor im Jahr 1828. Und ich stelle mir vor, dass es hier 2 Schwierigkeiten gibt für Sie. Nämlich erstens, schon Čosić selber musste sich eine Sprache ausdenken für die Zeit von damals vor 150 Jahren. Und seither sind ja aber noch mal mehr als 40 Jahre vergangen, in denen in Jugoslawien, wie es damals so hieß, einiges passiert ist. Was bedeutet das für Sie als Übersetzerin?
Also die letzten 40 Jahre habe ich dabei jetzt nicht so wirklich beachtet. Und die Schwierigkeit mit dem 150 Jahre zurückliegenden Sprachzustand wird dadurch gemildert, dass wir einen ziemlich einmaligen Fall hier haben. Nämlich Čosić greift ja auf das erste Wörterbuch der serbischen Sprache, ja, zurück. Auf Vuk Stefanović Karadžić's Rečnik srpskog jezika. Und der hat das auf Serbisch, Lateinisch, Deutsch geschrieben, womit ich also den deutschen Sprachzustand quasi auf dem Silbertablett geliefert bekam und oft enttäuscht war, wie nah das schon am modernen Sprachgebrauch dran ist.
Sie sagen, Sie sind enttäuscht, das heißt, dieses Deutsch war Ihnen zu modern, als dass Sie den zeitlichen Abstand von 200 Jahren angemessen hätten abbilden können.
Ich glaube, es ist mir trotzdem gelungen.
Was für Mittel wendet man dann an? Ja, um so ein bisschen Patina auf die alte Sprache zu bringen, damit man sie als alt auch, ja, im Deutschen empfindet.
Es ist natürlich immer eine Gratwanderung und es ist eine Kunstsprache, die man, ja, da produziert, weil ich kann nicht so schreiben, wie wenn ich vor 150 Jahren gelebt, ja, hätte. Aber ich habe natürlich ziemlich viel aus dem Zeitraum sowieso gelesen. Und die Frühromantiker gehören zu meinen absoluten Lieblingsautoren. Von daher habe ich schon den Duktus dieser Sprache im Ohr. Das sind so kleine grammatische Tricks, wie dass ich statt wenn ein so nehme oder dass ich erblicket statt erblickt, also solche Markierungen setze, aber eben man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt, damit es nicht zu fremd wird.
Was wäre denn für Sie zum Beispiel eine Übertreibung? Also wo wäre so ein Zweifelsfall, wo Sie sich gefragt haben, soll ich es noch machen? Und dann haben Sie gesagt, nein, das geht nicht mehr.
man darf zum Beispiel nicht immer dieses E dazwischen basteln, erblicket oder so, ne? Weil das war damals schon nicht mehr üblich. Mhm. Eigentlich war damals schon dieses E auf dem Rückzug, auch das Dativ-E zum Beispiel. Ja. Selbst das Dativ-E, was ja
aus
noch...
Aus dem Kreise, solche Dinge.
Genau. Auch das darf man nicht übertreiben. Man muss immer wieder welche wegstreichen. Also ich habe das dann am Schluss echt nochmal ziemlich zusammengekürzt.
Aber nur um E's offensichtlich.
Viele E's rausgefallen, ja.
Ich stelle mir vor, die größte einzelne Schwierigkeit, mit der Sie konfrontiert waren, lange Passagen sind gereimt geschrieben. Also man sieht es nicht auf Anhieb, weil eben keine gebrochenen Zeilen dastehen, aber es ist eigentlich ein langes Gedicht und bei Ihnen reimt sich das alles so schön. War das, wo liegen die Schwierigkeiten, wenn man diese Form beibehalten will?
Die Schwierigkeit ist vor allen Dingen, locker zu bleiben.
Das sagt sich so leicht.
Das sagt sich so leicht, genau. Weil es ist natürlich auch das eine Gratwanderung. Einerseits möchte ich ja möglichst nah am Inhalt dranbleiben, andererseits muss ich die Form erhalten, weil in dem Fall die Form den Inhalt eigentlich toppt. Ich war dann aber doch ganz, also ich habe das witzigerweise, eine der längsten gereimten Passagen, die ja über 60 Seiten lang ist, habe ich im Urlaub gemacht. Da war irgendwie Regenwetter angesagt und ich hatte das Laptop dabei und habe mich irgendwie aufs Sofa zurückgezogen und angefangen, die Reime zu übersetzen. Und vielleicht gerade, weil ich im Urlaub war und gedacht habe, naja, kommt ja nicht so drauf an, hatte ich dann eben diese Lockerheit. Wenn ich mich da jetzt sklavisch dran geklammert hatte, aber das heißt doch jetzt das und das, wäre ich nie fertig geworden.
Das heißt, in dem Fall ist es wichtiger, dass es sich überhaupt reimt, als um was es eigentlich geht. Das heißt, die Form hat hier einen gewissen Vorrang gegenüber dem Inhalt.
Ja und nein, weil das Witzige ist, dass sich der Inhalt dann trotzdem beibehalten lässt. Also über Umwege. Das ist ein sehr schwer zu erklärender Prozess, aber ich war wirklich verblüfft, wie nah ich eigentlich dann am Inhalt dran geblieben bin.
Könnten Sie uns mal ein Beispiel geben, wie Sie zu so einem Reim kommen? Also was für Schwierigkeiten sich da konkret für Sie auftun?
Die Schwierigkeit war eher, das Reimen dann hinterher wieder loszuwerden. Irgendwie noch wochenlang nachgeklappert hat. Das ist ja so ein ganz... Und das kann man dann natürlich, ne, wenn man den Rhythmus einmal drauf hat, wird man ihn echt schwer wieder los.
Die Rhythmen sind ja variabel. Ja? Ich habe das auch mal laut gelesen, um das ins Ohr zu kriegen. Also die machen es ja teilweise einem auch einfach, weil die relative Füllungsfreiheit besteht. Ja? Man muss es eigentlich auch laut lesen, sonst kommt man gar nicht in den Genuss dieser Reime.
Ja. Das stimmt.
Ja, Chosich, der lebt ja heute noch, hochbetagt.
Er ist da.
Ja,
heute ist er.
Ich begrüße ganz herzlich Bora Chosich. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich natürlich gleich viel befangener gewesen. Ja, damals gab es, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, aber damals gab es ja noch diese eine große Sprache, die hieß Serbo-Kroatisch. Ja? Und die ist seither, glaube ich, in vier verschiedene Richtungen aufgespalten worden, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Montenegrinisch. Und ich habe ja einmal vor ungefähr 5 Jahren mal einen Übersetzer aus dem Bosnischen getroffen bei einer Übersetzertagung. Er hat also so einen schönen Schild auf der Brust, Bosnisch, und ich habe gefragt, gibt es hier Unterschiede zum Serbo-Kroatischen? Er hat gesagt, nein, aber wir arbeiten dran.
Korrekte Beschreibung, ja.
Was bedeutet das für einen Schriftsteller und dessen Übersetzerin, wenn so eine Sprache sich plötzlich in kleine Splitter aufteilt?
Also die Unterschiede, die es natürlich gibt zwischen den einzelnen Varianten, sind natürlich jetzt nicht durch den letzten Krieg vom Himmel gefallen, sondern in diesem Buch, für das ich jetzt hier nominiert bin, finden sich diese Sprachvarianten zum größten Teil auch.
Ja.
Also die Bosnische jetzt weniger, aber das Kroatische und das Serbische geht da ständig durcheinander, obwohl der Autor von der Herkunft her Serbe ist, allerdings in Kroatien geboren. Also diesen Mischmasch hat man ja
Okay.
Bei vielen Autoren. Was es jetzt für den Autor bedeutet, müssten Sie ihn selber fragen. Mhm. Für den Übersetzer, es ist sowas Ähnliches wie mit dem Katalanischen und dem Spanischen. Diese unterschiedlichen Sprachen werden oft auch zeichenhaft eingesetzt. Mhm. Und ich stehe dann im Deutschen immer da und denke, Mist, wie soll ich das jetzt? Ich muss dann irgendeinen Marker setzen, dass klar ist, okay, jetzt spricht ein Bosnier, wenn es darauf ankommt. Wenn es nicht darauf ankommt, Gott sei Dank dann eben auch nicht. Aber in der Regel, wenn das so eingesetzt wird, dann kommt es auch darauf an. Und ja, da muss man halt mal in Kroatisch oder so einfließen lassen, wo eigentlich keins steht oder so. Ne?
Ja. Okay, vielen Dank, Frau Döbert. Und ich gebe wieder weiter an Frau Albat.
Von Belgrad und Serbien bewegen wir uns jetzt weiter in den Westen und kommen zu Frank, dem Roman von Richard Ford, den Frank Hibbert übersetzt hat, aus dem Amerikanischen. Und eine Eigenart dieses Frank Bascom, den ja viele von Ihnen möglicherweise auch schon länger kennen, denn es gibt schon eine ganze Reihe Romane, in denen er im Mittelpunkt steht und die er auch selbst erzählt. Dieser Frank Bascom hat ja eine ganz besondere Art, auch sein Leben in den Blick zu nehmen. Wie ist das, Frank? Frank Hibbert und ich haben übrigens beim selben Doktorvater, nämlich Jürgen Trabant, promoviert und sind deshalb per Du. Wie ist das, Frank, für dich mit dieser Stimme? Wird es einfacher, nachdem du schon ein paar Mal in seine Haut geschlüpft bist, oder ist es jedes Mal neu schwierig?
Es wird einfacher auf jeden Fall, weil es so ein bisschen eine Rolle ist, die man dann anfängt zu spielen beim Übersetzen. Also ich schlüpfe in diese Figur rein. Ich weiß schon ein bisschen, was die vorher erlebt hat im Leben, was sie geprägt hat, wie die Figur tickt. Und ich weiß auch, wie sie das sprachlich macht. Also ich konzentriere mich da eigentlich praktisch nur noch auf Frank Bascom und Richard Ford, weiß ich, dass der natürlich das erfunden und erschaffen hat. Aber der interessiert mich dann in dem Moment relativ weniger. Der Text spricht zu mir und das ist Frank Bascom.
Und der hat eine ganz besondere Art auch zu sprechen. Er hat so etwas ganz Lässiges auf der einen Seite, aber schwingt sich dann doch auch immer wieder zu ganz besonderen Formulierungen auf. Ist auch sehr idiosynkratisch, was Sprachen angeht, was ihn mir sehr sympathisch macht. Also das konnte ich sofort nachvollziehen. Ist es denn dann so ähnlich, wie Brigitte Döbert das gerade geschildert hat, dass es fast schwierig ist, so einen Ton auch wieder loszuwerden?
Nee, das nicht. Also was Brigitte gesagt hat, ist ja so ein Verfahren, was dann irgendwie sich verselbstständigt. Mhm. Also durch das Formale. Und Frank Bascom ist so lange in mir drin, wie ich diesen Text übersetze. Und dann muss ich ihn irgendwann natürlich evakuieren und Platz machen für den Nächsten.
Wie geht man denn mit dem Kolloquialen um? Das ist ja auch immer sehr stark gebunden an ein bestimmtes Land. Da muss man sich eigentlich etwas Neues ausdenken im Deutschen dann. Oder genau wissen, wie sind bei uns auch bestimmte Redewendungen konnotiert.
Also das Kolloquiale hat ja letztlich damit zu tun, dass diese Figur, diese Erzählerfigur direkter zu uns spricht, als wenn sie jetzt distanzierter auf die Dinge blicken würde. Und das, was umgangssprachlich ist, diese Momente darin, kommen ja auch aus bestimmten Gründen an diesen Stellen vor. Da gibt es bestimmte Reaktionen von Frank Bascom auf Dinge, die er erlebt. Er fährt in ein reiches Seniorenheim, um seine Ex-Frau dort zu besuchen und beobachtet da die Leute und hat bestimmte Reaktionen auf die. Und das äußert sich sprachlich. Und ich muss erst mal verstehen, was die Reaktionen sind, wie der sich fühlt, wie der gerade drauf ist, ob er sich verunsichert fühlt von dieser Sicherheitskraft, die als eine Frau auftaucht und sich dann später vermutlich als Transsexueller entpuppt, was ihn irgendwie verunsichert und irgendwie vor seine eigenen Vorurteile stellt. Das heißt natürlich, wie er dann umgangssprachlich wird, ist davon beeinflusst, von diesen Regungen und Haltungen, die er dann einnimmt. Und in dem Moment, wo mir das klar ist, kann ich dann natürlich auch überlegen, okay, wie würde sich so eine Figur dieser Generation, der ist jetzt knapp 70, ungefähr auf Deutsch äußern. Dann natürlich gewürzt mit ganz vielen amerikanischen Spezifika, das ist klar, aber der Sound kommt eigentlich, muss aus dem Deutschen kommen letztlich.
Das ist eine wunderbare Stelle, da hat er nämlich ein Kissen dabei, in das dann auch einmal reingepiekt wird und er reagiert wieder auf diese ganz besondere empfindliche Art, weil diese Person, diese Sicherheitskraft dann nämlich so eine Formulierung benutzt, wie da bin ich ganz bei Ihnen oder so ähnlich, meine ich. Und da kann man auch Frank Bascom wieder sehr gut verstehen. Vielleicht noch ein Wort insgesamt zu diesem Buch. In was für einem Stadium, in was für einer Situation befindet sich Frank in diesem Roman und was zeichnet diesen Roman auch aus gegenüber den anderen vielleicht?
Also Ford hat ja über die Jahrzehnte diesen Frank Bascom eben so in immer so 10 Jahren Abstand beschrieben. Dieses kam jetzt etwas schneller. Und er hat verschiedene Facetten, dieser Frank Bascom. Er ist ein Satiriker, wenn er auf Menschen guckt und die beschreibt. Ein Sprachspieler dabei auch. Er ist aber auch ein Philosoph. Er macht sich immer sehr viele Gedanken darüber, wo er gerade im Leben steht und was das zu bedeuten hat. Und er erfindet da auch Begriffe für. Also in Die Lage des Landes, dem Buch davor mit Frank Bascom, da war es die Permanenzperiode, in der er sich befand. Das war der Begriff, den er dafür gefunden hat. Und hier ist es nun die Elementarperiode. Er erklärt das dann auch immer. Er macht sich also bestimmte Gedankengebäude darüber, wo er jetzt gerade ist. Und die Elementarperiode zeichnet sich dadurch aus, dass man in ein Alter kommt, wo man Lust hat, in seinem Leben die Dinge zu reduzieren auf das Elementare. Also eben auch die Sprache auszujäten, die ganzen Floskeln und leeren Blabla-Begriffe, die da so kursieren, loszuwerden, im Freundeskreis mal ein bisschen durchzujäten und lauter solche Dinge zu tun. Das ist also die philosophische Periode, in der er sich gerade befindet und die den Blick, den er auf die Leute hat, denen er begegnet, natürlich dann auch bestimmt.
Es gibt eine Formulierung, die mir immer wieder einfällt, wenn ich mich mit übersetzten Büchern beschäftige. Die stammt von Leo Spitzer, der dann ja auch nach Amerika gegangen ist und ausgedrückt hat, wie Schriftsteller auch die Sprache fassen. Und er sagt, dass eben große Literatur sich dadurch auszeichnet, dass man immer den Shift of Soul einer Sprache merken würde. Und das ist mir als Bild, finde ich das sehr schön, immer wieder eingefallen. Was ist das gerade in Amerika? Hängt das auch zusammen vielleicht, weil ja der Hurricane vorkommt, mit so einem Zerbröseln von Gewissheiten auch der weißen Identität?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, wir wissen das alle in klischeehafter Form auf jeden Fall. Es gibt so eine bestimmte Beschreibung, was typisch amerikanisch sei. Also die Reste von Pioniertum, Cowboyhaftigkeit und ich weiß nicht was. Plus das Land, in dem jeder glücklich werden darf, etc. etc. Und natürlich die Herausforderungen der modernen Welt, die das in Frage stellen. Also die ganzen gesellschaftspolitischen Bewegungen, Feminismus vorne an, dann natürlich der Antirassismus, der zum Glück jetzt wächst, also sprich der Rassismus, der immer noch da ist, und verschiedene andere Dinge, Naturzerstörung etc. Und Ford, also in dem Fall sage ich mal Ford, obwohl es natürlich Frank Bascom ist, nimmt diese politischen Facetten auch mit in den Blick. Also diese Brüchigkeit erlebt er auch an sich selber und äußert das. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Begegnungen, mehrere Begegnungen mit schwarzen Figuren in diesem Buch. Und da macht Ford was sehr Bemerkenswertes. Er bildet mit einer gewissen Selbstironie sich selber in seiner Verunsicherung ab. Also Frank Bascom in seiner Verunsicherung gegenüber dieser Problematik. Er ist vom Denken her progressiv, Obama-Wähler und so weiter, merkt aber eben auch, wenn er jetzt einer schwarzen Frau gegenübersteht, die er nicht kennt, mit der er jetzt irgendwie interagieren wird, was da für vermintes Terrain alles sein könnte und eiert sich da so durch. Das ist sehr toll, weil es eigentlich klar macht, dass diese Thematik eigentlich endlos einen beschäftigt, wenn man ein bisschen menschlich und politisch sensibel ist. Und das äußert sich natürlich immer auch sprachlich. Es gibt eine bestimmte Stelle, wo diese Frau in den Keller seines Hauses gehen will und er dann so eine Redewendung sagt, ohne drüber nachzudenken und sagt, geh da lieber nicht runter oder das könnte heikel werden, da gibt es eine Menge Gespenster, there's lots of spooks down there. Und spooks ist aber umgangssprachlich auch ein abwertendes Wort für Schwarze und das ist ihm jetzt rausgerutscht. Und er denkt sofort hinterher, oh, nicht ideal, diese Formulierung. Also das heißt, er beobachtet sich selber dabei, wie er da in diese Falle getappt ist. Und das macht sehr prägnant an Einzelbeispielen ganz große politische, gesellschaftspolitische Themen, die in Amerika und nicht nur dort eine Rolle spielen. Und das ist dann natürlich übersetzerisch auch immer immer so ein Ding. Also ich habe dann an der Stelle gesagt, da unten sollte man keine Angst vor dem schwarzen Mann haben.
Was es dann ja sehr gut trifft, weil dann zumindest der aufmerksame Leser da die Hautfarbe dieses Gastes die ganze Zeit eine Rolle spielt und auch noch verknüpft ist mit einem ganz dramatischen Vorfall in der Familie, hat man das natürlich im Kopf. Und das fand ich eine sehr gute Idee, auf die du da gekommen bist. Und das bedeutet aber, dass man sich auf vielen verschiedenen Ebenen immer mit dem Stoff auseinandersetzen muss, natürlich. Also ich glaube, die Übersetzer steigen eben dann doch auch noch mal ganz anders ein in die Handlung, gezwungenermaßen, weil sie sich dessen bewusst werden, wie das auch sprachlich die ganze Zeit gespiegelt wird. Also mehr als jetzt, denke ich, ein Leser, der das so ganz direkt erst einmal wahrnimmt. Ein Punkt, den ich auch interessant fand, ist Mencken. Das ist eine wichtige Figur, die vorkommt. Ja. Der hat ein Wörterbuch auch geschrieben oder sich beschäftigt damit, das Amerikanische vom Englischen zu scheiden.
Ja.
Vielleicht könntest du das noch ein bisschen erklären. Und da war ich neugierig, ob man das auch an dem Amerikanisch von Ford merkt oder von Frank Bascom, der das ja auch als Pseudonym benutzt.
Ja, also Mencken ist ein Philosoph eigentlich erstmal, dem es tatsächlich darum ging, so ein bisschen zu ergründen, was das typisch Amerikanische sein könnte. Und dazu gehört dann eben auch irgendwann zu sagen, unsere Sprache hat sich jetzt eben auch wegentwickelt vom Englischen mit seinen Ironien, seinen Förmlichkeiten, seinen exzentrischen Seiten vielleicht auch. Und ist irgendwie direkter geworden, wobei lustigerweise Frank Bascom, so wie er denkt, gar nicht unbedingt direkt ist. Der denkt sehr viel um die Ecke und verheddert sich in seinen eigenen Gedanken manchmal und hat auch Ironie und Wortspielerei dauernd drin, aber eben auf eine amerikanische Weise, die erstmal sehr direkt daherkommt, was für Englisch vielleicht nicht so, das englische Englisch vielleicht nicht so typisch ist. Und dass er sich da an Mencken orientiert, ist verständlich aus der Figur heraus und ist natürlich einer der Punkte, wo ich dann als Übersetzer sage, lieber deutscher Leser, dir wird Mencken nicht so bekannt sein, wie in amerikanischen Lesern selbstverständlich ist. Da musst du jetzt durch. Sprich, wenn es dich interessiert, guck nach. Ich kann jetzt hier keine Fußnoten oder keine Erläuterungen machen, aber natürlich versuchen, es so in den Kontext einzubauen, dass man versteht, welche Rolle diese Orientierungsfigur jetzt da spielt.
Ich fand das sehr interessant und habe natürlich sofort nachgeguckt, weil man ganz einfach neugierig wird, auf wen er sich bezieht. Denn es sind ja Beiträge für eine auch ganz bestimmte Zeitung, die er da fabriziert in seiner Freizeit. Vielleicht noch ein Wort dazu, Frank, dass du dich ja auch auf theoretischer Ebene immer wieder mit dem Übersetzen beschäftigst. Ist das eigentlich befruchtend auch für deine ganz praktische Arbeit? Also die Theorie zu kennen und über theoretische Fragen nachzudenken? Oder kann es auch Dinge verstellen manchmal?
Es ist eigentlich ein bisschen umgekehrt gewesen. Ich habe mich während meines Studiums mit den theoretischen Aspekten beschäftigt und war dann relativ enttäuscht davon, was die Übersetzungstheorie da so anzubieten hat fürs praktische Übersetzen und habe das erstmal sein gelassen. Und dann habe ich über die Jahre der Praxis das Gefühl bekommen, da gibt es aber doch Dinge, die man abstrahieren kann, die man verallgemeinert sagen kann. Und habe dann eben angefangen, mich wieder dafür zu interessieren, in welcher Weise die Theorie denn formuliert sein müsste, damit sie für die Praxis was bringt. Das heißt, ich habe also aus der Praxis theoretische Gedanken wieder aufgegriffen oder versucht neu zu entwickeln, um abzubilden, was da stattfindet. Und ich muss sagen, es erleichtert mir die Arbeit deswegen, weil ich einfach schnellere Wege habe bei manchen Überlegungen. Also ich erkenne dann ein Problem ein bisschen schneller, zu welchem Genreproblem das gehört und überlege, okay, wonach muss ich hier suchen, wo brauche ich gar nicht erst hinzugehen sozusagen. Und wenn ich rein intuitiv vom Sprachgefühl her, was man ja parallel auch immer tut, arbeiten würde, dann würde das eventuell länger dauern.
Also es ist eine Möglichkeit der Intuition, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
Ja, oder sie zu stabilisieren oder die Vorschläge der Intuition nochmal abzuklopfen. Und dadurch einfach eine Erweiterung des Werkzeugkastens.
Welche Intuition es braucht, um mit Bibeltexten umzugehen, wird jetzt gleich unser Thema sein. Vielen Dank, Frank Halbert, für diese Erläuterung, wie es im Kopf von Frank Bascom ausschaut.
Ja, Claudia Hamm, Sie haben übersetzt von Emmanuel Carrère aus dem Französischen ein Buch, das heißt auf Französisch Le Royaume, also einfach nur das Reich. Das war im Deutschen nicht ganz ausreichend, man weiß noch nicht, welches Reich das ist. Es ist das Reich Gottes. Carrère ist ja ein ziemlich erfolgreicher Autor. Also ich glaube, neben Houellebecq zurzeit der bekannteste französische Autor überhaupt. Und ja, es ist ein Buch über das Christentum im Allgemeinen. Worum geht es da?
Ich glaube, dass das Buch das Christentum nur benutzt. Das ist das fünfte Buch von Carrère, was ich übersetzt habe. Und was alle Bücher vereint ist, bei diesem Autor ist, es ist ein großer Lebenssinnsucher. Also jedes Buch eröffnet ein Riesenpanorama, in dem der Autor sich eigentlich selbst mindestens eine, meistens sehr viele Fragen zu beantworten sucht. Und die Beschäftigung mit dem Christentum ist bei Carrère über viele, viele Jahre passiert. Also er hat selber mal das Markus-Evangelium übersetzt. In Frankreich gibt es eine Bibel, die Bible des Écrivains. Da wurde, um diese verschiedenen Autoren der Bibel deutlich zu machen, wurde jedes Bibelbuch einem Autor gegeben. Was bei uns, ja, da kommen wir schon mitten ins Thema, wir hören die Bibel gar nicht so, weil wir sind vertrauter mit diesen Übersetzungen wie Luther oder Einheitsübersetzungen, wo eigentlich vom Alten bis zum Neuen Testament doch eine Stimme sich sehr durchsetzt auch. Das ist eben bei diesem französischen Bibelprojekt ganz anders, wo Carrère mitgearbeitet hat. Aber vor allem hat er selber mal eine ganz christliche Phase gehabt. Das war eine große Lebenskrise und Schreibkrise, in der er glaubte, er könne sich jetzt rational dem Christentum zuwenden und arational werden. Also gläubig werden, fromm werden. Es war ein Zweifel an allem, was für ihn vernunftmäßig zugänglich war. Und er hat sich dann dem Christentum zugewandt. In einer nächsten Krise hat er dann diesen Glauben wieder verloren und sich dann nochmal 15 Jahre später nochmal neu damit beschäftigt, was ist an diesem Religiösen für uns wichtig? Wie hältst du es mit der Religion, Emmanuel? Ja. Fragt er sich selbst.
Das ist ja für seine Übersetzerin auch nicht ganz einfach, diese verschiedenen Widersprüche und wechselnden Abstände abzubilden. Sie haben davon gesprochen, dass im Deutschen ja der Bibelton durch Luther ziemlich vorgeprägt ist. Und Sie sagen, im Französischen ist das nicht so. Das bedeutet ja für Carrère auch, dass er, dass die kanonische Übersetzung im Französischen nicht gibt, verschiedene Übersetzungen heranzieht und teilweise selber loslegt. Ich stelle mir vor, im Deutschen wird das ganz schön schwierig, weil man da immer an Luther vorbei muss. Was machen Sie da als Übersetzerin?
Also das Vorgehen war so, dass ich das Buch in der Hand hielt und als die erste Bibelstelle auftauchte, wobei man vorausschicken muss, das Buch ist nicht sozusagen ein oder nicht nur ein neues Testament nach Emmanuel Carrère mit lauter Bibelstellen, sondern es ist eine Lukas-Biografie, Paulus-Biografie und so weiter. Aber als die erste Bibelstelle auftauchte, dachte ich mir, jetzt frage ich mal den Autor, welche französische Bibel zitiert er denn da? Und er schrieb mir zurück, ach weißt du, das ist nicht eine Bibel, sondern das sind viele. Ich habe hier jetzt immer so 5, 6 Bibeln parallel liegen gehabt und ich bastel mir daraus, also wirklich das Verb war basteln, ich bastel mir daraus meine eigene Version. Mach du das doch auch, fühl dich ganz frei und mach doch eine neue deutsche Version.
Ja, da ist der Autor natürlich etwas naiv, ein Luxus, den sich die Übersetzerin nicht leisten kann. Sie haben dann also auch einen Schreibtisch aufgebaut, wo ein halbes Dutzend Bibelübersetzungen war und zum Schluss haben sie gesagt, ich mach's aber so.
Ja, zu dem Naiven, ich glaube natürlich, es gehört immer den Mut zur Naivität, um sowas überhaupt zu schreiben. Das ist ein Buch, das blättert 2000 Jahre Religionsgeschichte und Übersetzungstradition auf. Da muss man wahrscheinlich sich so eine gewisse Einfalt, auch in der Einfalt der Vielfalt vorziehen. Aber das Im Französischen ist das auch deswegen leichter, weil es eben gar nicht diese Übersetzungstradition wie bei uns gibt. Carrère erklärte mir, jeder Priester in der Kirche bastelt sich seine Predigten aus verschiedenen Übersetzungen. Was Carrère da macht, ist nicht ungewöhnlich für Franzosen und ist vor allem getragen durch seine Technik der Aneignung. Man muss sagen, das Buch ist in Ich-Perspektive geschrieben, ist wie alle Carrère-Romane der letzten 20 Jahre ein autobiografischer Roman, der dann aber ganz weit in die in unsere Kulturgeschichte, Religionsgeschichte und so weiter geht. Und diese Ich-Perspektive erlaubt auch, sich Bibeltexte anzueignen. Und das war das dann auch letztlich, was ich gemacht habe. Ich dachte, ich muss hier ein Verfahren übersetzen und nicht einen Text, zumal Carrère ja selbst Übersetzer war an diesen Bibelstellen und nicht Originalautor sozusagen dieser Stellen. Ich hatte es also nicht nur mit einem Original zu tun, sondern mit unzähligen, also in unterschiedlichsten Sprachen, Sprachstufen und so weiter. Ja, was ich gemacht habe, ist, ich habe es Carrère nachgetan, ich habe mir auch 5 bis 10 Bibelübersetzungen parallel hingelegt, habe die verglichen und habe versucht, eine moderne Bibelsprache zu finden, die dem Anspruch gerecht wird, den Carrère hat, nämlich, dass man diese Texte neu hören kann, dass sie wieder, das war wirklich sein selbsterklärter Anspruch, das sollte so schillernd und erstaunlich klingen, wie das mal vor 2000 Jahren geklungen haben muss, als die ersten Christen das Wort Evangelium vernommen haben.
Sie haben gerade das Ich von Carrère erwähnt. Also bei Carrère hat man ja wirklich sehr stark das Gefühl, dass man bei ihm im Schlafzimmer, also nicht im Wohnzimmer, sondern im Schlafzimmer sitzt. Und dieses Ich, das kann für einen Übersetzer natürlich problematisch werden. Zum Beispiel an Stellen, wo Carrère selber dann schreibt, ich habe hier eine Übersetzung in französischen Alexandrinern verwendet. Also eine Homer-Stelle und eine Alexandriner-Übersetzung vom Homer gibt es natürlich im Deutschen nicht, aber es gibt den guten alten Voss, der hat das in Hexametern gemacht. Und dann steht bei Ihnen, ich habe hier die Hexameter-Übersetzung von Voss gewählt. Dabei kann Ihnen doch unmöglich ganz wohl zumute gewesen sein.
Genau, ich habe mir dann alles erlaubt natürlich, weil ich dachte, wenn jetzt schon dieses Ich spricht im Französischen und sich so stark macht und alles einverleiben kann, es geht nämlich nicht nur um die Bibel, es geht um sämtliche antike Texte dieser Zeit. Carrère versucht, dieses Frühchristentum zu verorten in der Kulturgeschichte. Das heißt, was war da im Judentum los, was war bei den Römern los, was gab es in der griechischen Literatur, auf die sich alle bezogen. Und Carrère zitiert unzählige antike Autoren und alle Autoren werden sozusagen auf diese nonchalante Weise einverleibt und angeeignet und frei wiedergegeben. Und insofern war diese Technik der Aneignung und freien Wiedergabe, die habe ich mir dann auch als großes Schild auf mein Arbeitszimmer sozusagen gepinnt. Und dieser Satz, ich übersetze in Alexandrinern die Odysseus-Übersetzung von Voss, es geht nicht anders. Es spricht ein Ich in diesem Buch, das Ich, das Deutsch sprechen kann, kann nicht das von Carrère sein. Aber doch muss der Autor immer das Phantombild dahinter bleiben. Es gibt andere ganz schöne Stellen darin, zum Beispiel übersetzt Carrère das Hohelied der Liebe neu, sehr schön übrigens. Dem schickt er den Satz voraus, auf eigenes Risiko lege ich folgende Neuübersetzung vor. Und dann kommt ein französischer Text im Original. Genau derselbe Satz steht jetzt im Deutschen. Auf eigenes Risiko lege ich folgende Neuübersetzung vor. Und die Frage ist natürlich, wer trägt jetzt das Risiko und wem steigen jetzt alle, die damit nicht zufrieden sind, auf den Kopf? Ich weiß es noch nicht.
Also eine Frage der Haftbarkeit letzten Endes. Wer muss Schadensersatz zahlen? Also wenn Sie jetzt das 5. Buch bereits übersetzt haben von Carrère, Wir haben gerade Frau Döbert gehört. Es ist so schwierig, das wieder aus dem Kopf rauszukriegen. Geht es Ihnen mit dem Sound vom Carrère auch so?
Das ist sehr glücklich, dass ich ihn nicht aus dem Kopf kriege, weil ich auch das Glück habe, noch weitere Bücher von dem Autor übersetzen zu können. Und ich habe ihn selbst, es war mir ein Herzensprojekt, also ich habe den Autor zu dem Verlag gebracht. Und dass der Verlag sich entschieden hat, gleich mehrere Bücher von ihm zu publizieren und übersetzen zu lassen, ist ein großes Glück. Also nicht nur für mich, sondern auch für den Autor, für den Leser, der dann mehr in diese Welt auch einsteigen kann.
Vielen Dank, Frau Hamm. Und ich gebe das Wort zurück an Frau Albert.
Ursula Keller werden jetzt Burkhard Müller und ich gemeinsam befragen, damit wir auch alle beide in den Genuss gleich vieler Übersetzer kommen. Sie dürfen sich also aufteilen und wir beginnen in einer Straße in Moskau, so heißt auch der Roman von Michail Ossorgin, den Ursula Keller übersetzt hat. Wie ging denn die Entdeckung dieses Romans vonstatten, Frau Keller? Ist man an Sie herangetreten oder wussten Sie um die Existenz dieses Schriftstellers?
Das ist eigentlich eine ganz hübsche Geschichte. Also ich wurde von einem Freund und ehemaligen Kommilitonen immer wieder auf diesen Autor gestoßen. Und ich bin ja auch Autorin und nach meiner letzten Biografie hatte ich einfach Lust, mal wieder was zu übersetzen. Und habe, nachdem mir mein Freund Christian Schünemann, der selber eben nicht mehr als Slavist tätig ist, immer wieder den Autoren ans Herz gelegt hat, habe ich gedacht, schaue ich mir das mal an, weil das Thema mich interessiert ist, weil ich ja auch als Autorin mich in dieser Epoche des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts bewege. Und also das Thema hat mich interessiert und dann fand ich es einfach unglaublich faszinierend, wie der Autor dieses Thema bearbeitet. Und dann habe ich ein kleines Exposé geschrieben und bin damit hausieren gegangen. Also es wurde dann schon eine Herzensangelegenheit für mich, also weil ich den Autor einfach toll fand. Und dann bin ich damit hausieren gegangen und habe einen Verlag gefunden.
Dass der Titel lautet Eine Straße in Moskau, ist kein Zufall. Es ist ein Roman, der sehr stark arbeitet mit Topografien und auch mit Interieurs. Ein Haus spielt eine große Rolle. Vielleicht erläutern Sie denjenigen, die das Buch noch nicht kennen, es ist ja schon etwas länger her, dass es erschienen ist und sehr breit besprochen worden und hat auch viele Leser gefunden, was es damit auf sich hat. Denn von dort ausgehend, von diesem Haus ausgehend, entspinnt sich ja auch das ganze Panorama, das dieser Roman eröffnet.
Also vielleicht sage ich erst noch was zu dem Titel, wenn Sie erlauben.
Ja, gerne.
Und zwar, da haben wir nämlich schon das erste Übersetzungsproblem. Also weil das, auf Deutsch heißt der Roman Eine Straße in Moskau. Auf Russisch heißt der Roman Sivtsev Vrazhek. Das ist diese Straße in Moskau. Und beim russischen Leser, wenn er Sivtsev Vrazhek hört, klackert sofort eine Assoziationskette. Also das ist eine Straße im historischen Zentrum von Moskau, es ist ein literarischer Ort, in dem eben später auch, zum Teil die Handlung von Dr. Zhivago spielt. Und all dieses Hintergrundwissen, also russische Freunde haben mich gefragt, wieso habt ihr den Titel geändert? Weil der deutsche Leser mit diesem Sivtsev Vrazhek erstmal gar nichts anfangen kann, erstens. Und zweitens kann er es auch gar nicht aussprechen. Also da haben wir gedacht, da nehmen wir vielleicht etwas dem deutschen Publikum Freundlicheres. Und es ist ja auch eine Neuübersetzung. Also, und in der ersten Übersetzung war der Titel auch geändert und es hieß Der Wolf kreist, womit man irgendwie auch nicht so viel anfangen kann und was uns auch nicht überzeugt hat. Und dann haben wir uns für eine Straße in Moskau entschieden. zur Topografie. Also es geht um ein Bürgershaus in dieser Straße, Sivcev Vražek. Es geht um die alte Intelligenzia, die Vertreter der alten Werte, die Vertreter der Menschlichkeit. Und dieses alte Bürgershaus in Moskau ist eigentlich dieses Zentrum, das in der Zeit, in der Epoche, in der das, der Roman spielt, also zwischen 1914, also zwischen dem Beginn des Ersten Weltkrieges und 1920, also dem beginnenden Terror nach der sogenannten Oktoberrevolution. Und dieses Bürgershaus ist das Zentrum, in dem sozusagen die Menschlichkeit aufrechterhalten wird. Die Menschen verändern sich, die Zeiten verändern sich, aber trotzdem ist dieses Haus so ein Hort, der, ja, der alten Werte, sagen wir es so.
Man hält mit Würde an dem fest, was man hat. Also es werden immer noch Hauskonzerte veranstaltet, auch in den widrigsten Situationen. Und es hat auch etwas sehr Anrührendes, wenn sich da diese Moskauer Bürger versammeln und versuchen, auch jenseits der politischen Verwerfungen an bestimmten Dingen festzuhalten. Wie ist das mit der Sprache? Es hat am Anfang und auch in bestimmten Szenen immer wieder etwas sehr Beschauliches. Und ich weiß, ich kann selbst kein Russisch, dass das mit den Diminutiven immer eine Frage ist, wie man das im Deutschen macht. Welche Herausforderungen waren das, die Sie da bewältigen mussten?
Also Stichwort Diminutive, Väterchen Frost und so weiter. Also das ist ja etwas, was man heute eigentlich gar nicht mehr macht. Also das Russische arbeitet natürlich viel damit und es hat auch immer eine bestimmte Aussage, aber man muss dann eben versuchen, das auf andere Weise in die deutsche Sprache zu bringen. Ja. Es gibt unglaublich viele stilistische Ebenen in diesem Roman auch. Also es sind ja ganz viele kleine Kapitel und es sind sehr viele Facetten und das drückt sich auch in dem Stil aus. Also das geht von bürgerlich-biedermeierisch, fast rührselig-kitschig bis hin zu parabelhaften Sequenzen, expressive, wirklich richtig expressive Beschreibungen der Gräuel und ja, da, ich habe vorhin erzählt meinem Verleger, da habe ich mich noch mal ganz an den Anfang meiner Arbeit versetzt. Und da war ich so unzufrieden mit mir, weil ich bin irgendwie gar nicht in einen Rhythmus gekommen. Und irgendwann war der dann da und dann habe ich verstanden, der Text gibt den Rhythmus vor, auch für mich, also auch mein Arbeitsrhythmus. Und dann...
Man muss sich dann dieser Gemächlichkeit und dem gleichzeitig doch sehr plötzlichen durch die kurzen Kapitel auch anvertrauen. Burkhard.
Ja, mich würde noch was für bei den Übersetzungsschwierigkeiten interessieren. Also die Sache mit der Straße, die liegt auf der Hand. Die kennt im Deutschen keiner, kann keiner aussprechen. Aber es gibt auch gewisse sachliche Schwierigkeiten. Ich erinnere mich damals an die Neuübersetzung der Anna Karenina. Da kam gleich auf der ersten Seite die schwarze Köchin. Und da hat sich eine Diskussion drum entspannen. Lässt man die russische schwarze Köchin oder übersetzt man gesinnende Köchin? Dann ist aber natürlich das Schwarz weg. Haben Sie ähnliche Probleme auch bei diesem Buch gehabt?
Also solche Probleme gab es auch, aber es, also das Problem, was mich am meisten beschäftigt hat, war eigentlich, dass der Autor unglaublich viele Bezüge herstellt, die dem Leser aber eigentlich nicht klar sind. Also es heißt an einer Stelle, blitzschnell verbreitete sich das Gerücht von dem Attentat. Und der Autor nimmt hier Bezug auf ein Attentat auf Lenin, was tatsächlich in Moskau stattgefunden hat. Was soll man da jetzt machen? Also Herr Halbert hat gesagt, oder Frank Halbert hat gesagt, er macht keine Anmerkungen. Ich mache Anmerkungen, also weil ich das einfach schade finde, wenn diese Bezüge dem Leser verloren gingen. Also es ist ein relativ umfangreicher Apparat von Anmerkungen zu solchen Dingen, die der Leser nicht lesen muss, aber er kann sie lesen und hat dann einen gewissen Mehrwert.
Ja. Mhm. Ja, das ist immer die große Schwierigkeit, diese Adüs, die Anmerkungen der Übersetzer im Text, die stören ja doch immer irgendwie. Und sie haben sich für einen Apparat hintendran entschieden. Und der Apparat hat aber den Nachteil, man muss blättern. Also hat man hier die Wahl zwischen zwei Übeln?
Nicht unbedingt. Also bei den Anmerkungen ist es halt wirklich so, da bricht bei mir die Wissenschaftlerin durch. Ja. Und ich möchte eben dieses Wissen den Lesern auch nicht vorenthalten. Und wenn ich zum Beispiel eine Übersetzerkollegin aus dem Russischen, Vera Wischitzki, die jetzt den Oblomow neu übersetzt hat, die arbeitet auch viel mit Anmerkungen und ich bin so jemand, ich lese immer die Anmerkungen zuerst.
Ja, diese Anmerkungen haben häufig Wirkungen, da machen sich, glaube ich, die Übersetzer gar keine Gedanken drüber. Aha. Also zum Beispiel Cartarescu habe ich letztens gelesen, da kommen ständig rumänische Autoren vor. Auf jeder Seite 5 Anmerkungen des Übersetzers, das ist der Autor sowieso. Und auf einmal merkt man, das wollte der Übersetzer nicht und der Autor nicht, die rumänische Literatur existiert außerhalb Rumäniens nicht. Aha. Das ist der...
Ja, wie gesagt, also man muss die Anmerkungen nicht lesen, man kann sie lesen und es sind halt einfach auch unglaublich viele kulturhistorische Dinge, die man da erfahren kann und ja.
Ja, Sie haben vorhin davon gesprochen, es gibt den Augenblick, wo man in den...
Du musst näher ans Mikrofon sprechen, sonst bekommt niemand mehr etwas mit und das wollen wir vermeiden, gerade wenn es um Übersetzung geht.
Es gibt den Augenblick, wo man in den Rhythmus reinkommt. Wie gestaltet sich Ihre Arbeitspraxis? Lesen Sie das Buch zuerst ganz und machen Sie eine Rohübersetzung oder warten Sie auf den Augenblick des Rhythmus und dann fließt es? Wie muss man sich diese Arbeit vorstellen?
Also natürlich lese ich das Buch zuerst ganz und dann fange ich einfach an. Und bei diesem Buch war es halt einfach ganz schön, dass es so schöne, kleine, kurze Kapitel sind. Und das kam auch dem Arbeiten sehr entgegen. Und wenn ich irgendwann fertig bin oder beziehungsweise ich übersetze nicht den ganzen Text und überarbeite den dann, sondern ich überarbeite immer so stapelweise, so ungefähr zwischen 50 und 100 Seiten. Ich habe eine sehr gute muttersprachliche Beraterin, mit der ich jedes Problem bis ins Letzte durchgehen kann und oft ist es auch so, dass ich mich bei der ersten Fassung gar nicht für eine endgültige Lösung entscheide, sondern das dann eben nochmal mit meiner muttersprachlichen Beraterin sozusagen kläre.
Das ist ja eigentlich die ideale Besetzung überhaupt. 2 Muttersprachler, der Ausgangs- und der Zielsprache. Das ist ein Luxus, den, glaube ich, nicht alle Übersetzer haben.
Das ist wirklich ein Luxus. Ja. Das ist wirklich auch, weil diese muttersprachliche Beraterin spricht eben auch Deutsch. Mhm. Also das heißt, sie kann auch mir sagen, halt, wenn ich denke, ich habe was richtig übersetzt, dann kann sie auch sagen, nee. Also da musst du noch mal genauer hinschauen.
Ja, wir bedanken uns sehr herzlich für diese Auskünfte. allen 5 Übersetzern sei nochmal ganz herzlich gedankt. Kirsten Brandt, Brigitte Döbert, Frank Halbert, Claudia Hamm und Ursula Keller. Es war ein großes Vergnügen, etwas zu erfahren aus der Werkstatt des Übersetzens und aus dem Umgang mit den Schriftstellern und den Texten. Viel Vergnügen auf der Buchmesse und bis später.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.